Und das Interessante auch wiederum daran ist, dass sich eine Ideologie oder ein Zeitgeist sehr oft als progressiv präsentiert und darstellt, als fortschrittlich. Und das ist oft dann eine rhetorische Watschen, sozusagen auf gut Bayerisch, um jemanden mundtot zu machen, weil wer möchte denn von gestern sein? Ja, keiner von uns. Wir wollen alle fortschrittlich sein, wir wollen alle auf dem neuesten Stand sein. Und deswegen ist es dann natürlich, schreckt man erstmal zurück, wenn man hört, ja, das ist doch von gestern. Heute sind wir doch viel weiter. Der Punkt ist, das ist ein Argumentationsfehler. Das ist kein Argument, das ist einfach nur eine verbale Phrase. Unser Thema oder das Thema, das uns vorgegeben wurde, lautet Zeitgeist gegen Wahrheit. Das ist natürlich eine große Thematik, wie auch gestern Abend schon. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Abend dabei war. Und unsere Herausforderung ist es, ein komplexes Thema, ein großes Thema in ein paar Minuten runterzubrechen und dennoch keinen Substanzverlust zu erleiden. Also dennoch die Thematik so rüberzubringen und so zu verstehen, dass es der Wahrheit entspricht. Ja? Und das ist unsere Herausforderung jetzt in den nächsten Minuten. Und da freut es mich, dass ich das gemeinsam mit Ihnen, mit euch angehen darf. Ich werde jetzt den ersten Teil noch etwas monologischer gestalten. Die ersten Minuten werden aber dann, es ist ein Workshop und das ist uns ganz wichtig, werden dann im zweiten Teil den dialogischen Part aktivieren. Und da freue ich mich dann auch von Ihnen zu hören, von euch zu hören. Und da dürfen Sie dann auch ja, ohne Hemmnisse kommentieren, einwenden, rückfragen. Und dann bekommen wir hoffentlich einen guten zweiten Teil hier auch auf die Bühne. Ein paar Gedanken zu der Thematik einführend, aufbauend auf dem, was ich gestern Abend schon etwas gesagt habe. Wir gehen von einer Wahrheit aus. Ich habe gestern Abend auch die Korrespondenztheorie der Wahrheit vorgestellt, kurz, und die unterscheidet ja. Wir haben die Realität, das Gegebene, das Faktische, das, was ist. Und dann haben wir aber die Wahrheit als Relation dazu. Und wir können somit in der Wahrheit zur Realität in Beziehung treten. Ja? Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns gestern Abend angesehen haben. Und nun gibt es natürlich gewisse Verzerrungen der Wahrheit, Unwahrheiten, die bewusst oder unbewusst produziert werden oder entstehen. Und hier könnte man dann auch den sogenannten Zeitgeist einordnen. Was ist ein Zeitgeist? Ich denke, der Begriff selbst erklärt sich von selbst. Es ist der Geist oder die gewissen geistigen Einstellungen, die zu einer gewissen Zeit, zu einer gewissen historischen Periode, Ära aktiv sind und wirken. Und wenn wir in der Geschichte zurückgehen, jetzt mal die westliche Geistesgeschichte oder Kulturgeschichte, dann haben wir die verschiedensten Phasen und wir haben hier dann jeweils verschiedene Zeitgeister, die zu gewissen bestimmten Epochen aktiv waren. Ein ganz eindrucksvolles Beispiel ist das Dritte Reich. Die Zeit des Dritten Reiches von 33 bis 45. Hier hatten wir einen ganz extremen, radikalen Zeitgeist, der sehr stark offensichtlich zutage getreten ist in dieser Phase. Und es hatte nichts mit der Wahrheit zu tun, sondern es war eine Verdrehung der Wahrheit. Es war ein ganz bestimmtes Menschenbild, das hinter dem Narzissmus auch gesteckt ist. Jetzt mal ganz abgesehen von der Politik und den wirtschaftlichen Faktoren und alles andere, was da drangehangen ist. Aber hier können wir sagen, der Nazigeist war ein Zeitgeist, der zu einer bestimmten historischen Epoche aktiv war. Und zwar vehement aktiv war. Natürlich, wir haben auch heute noch diesen Geist, aber er ist politisch keine einflussreiche Kraft mehr. In dieser Periode war er politisch einflussreich. Aber heute haben wir andere Zeitgeister, die auf der Bühne tanzen, sozusagen. Und die können wir nachher noch genauer benennen, wo ich gewisse Gefahren im Hier und Jetzt sehe von bestimmten Zeitgeistern. Und das Interessante oder das Wichtige ist aber auch wieder, hinter diesem Zeitgeist, der uns im Moment beherrscht, steckt eine ganz konkrete Philosophie. Also Zeitgeister poppen ja nicht so aus dem Nichts auf und sie entstehen auch nicht im luftleeren Raum, sondern Zeitgeister sind immer konkrete Entwicklungen von bestimmten Philosophien und Überzeugungen, die in der Vergangenheit vorgeherrscht haben. Ja, also Zeitgeister sind immer die Produkte vorangegangener philosophischer Entwicklungen. Das ist wichtig. Und deswegen ist es für uns auch bedeutsam, wenn wir einen Zeitgeist analysieren, dass wir uns immer auch ansehen, was ist denn davor gelaufen, welche Denker waren einflussreich und welche Personen oder welche Ideen stecken dahinter, dass wir jetzt heute im Hier und Jetzt es mit dieser Art von Zeitgeist zu tun haben. Das ist ein wichtiger Aspekt. Was ist ein Zeitgeist? Zweiter Schritt, wir könnten es vielleicht auch ein Zeitgeist als Synonym verwenden für eine Ideologie. Ja, eine Ideologie. Was ist eine Ideologie? Eine ganz einfache Definition. Ich würde sagen, eine Ideologie ist eine Lehre, die einen Teilbereich nimmt, einen Teilbereich der Wirklichkeit und diesen Teilbereich absolut setzt. Und diesen Teilbereich für das Ganze ausgibt. Ja? Zum Beispiel könnte man sagen, konkretes Beispiel, Sigmund Freud und die Lehre von Freud, sein Menschenbild, dass der Mensch im letzten Endes ein durch und durch sexuell angetriebenes Wesen ist und von Sexualtrieben gesteuert ist. Hier könnte man sagen, das ist eine Art von Zeitgeist oder dann Schritt weiter eine Ideologie, die einen Teilbereich des Menschen, nämlich seine biologische Sexualität, nimmt und diesen Teilbereich verabsolutiert und sagt, dieser eine Teilbereich ist das Herzstück und das große Ganze und alles andere wird davon verdrängt. Ja, konkretes geistesgeschichtliches Beispiel. Man könnte auch sagen, dann aus dieser Perspektive, ein Materialismus, ein materialistisches Menschenbild könnte auch unter diese Definition fallen. Wenn Sie sich erinnern, wenn ihr euch erinnert, gestern Abend bin ich kurz auf den Materialismus oder auf materialistische Menschenbilder eingegangen. Und was haben wir hier? Wir haben unterm Strich eine Art Reduktionismus. Der Materialismus verneint jeglichen Geist, was wir als Menschen sind. Wir sind nichts weiter als Materie. Und das, was wir als Geist wahrnehmen oder als Bewusstsein, ist ein Produkt dieser Materie. Und deswegen werden alle geistigen Phänomene unterm Strich reduziert zurück auf die Materie. Also haben wir es hier mit einem Reduktionismus zu tun. Und das kann man sehr schön erkennen an einem Zitat von Sir Francis Crick, der ein materialistisches Menschenbild hatte. Und ich lese Ihnen kurz ein Zitat daraus von Crick vor. Zitat: Sie, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für Ihre eigene Identität und Willensfreiheit, bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur, Betonung auf nur, es handelt sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen. Zitat Ende. Und das interessante Wörtchen in diesem ganzen langen Zitat ist das Wörtchen nur. Sie und ich, wir sind nichts weiter als eine Riesenansammlung von Nervenzellen und Molekülen. Wir sind nur das. Und dieses Wörtchen nur ist ein Signalwort für einen Reduktionismus. Crick reduziert unser menschliches Sein auf die Materie. Wir sind nur das. Bei Freud haben wir wiederum ein Wörtchen nur, sinnbildlich. Aber was sind wir? Wir sind nur sexuelle Leidenschaften oder sexuelle Triebe. Also hier wiederum haben wir einen Reduktionismus. Und das ist ein wesentliches Merkmal eines Zeitgeistes oder einer Ideologie, dieses nur, man reduziert die Realität auf einen Teilbereich. Wie auch immer dieser Teilbereich dann auch aussehen mag. Das ist dann Definitionssache der einzelnen Weltanschauung. Und das ist im Wesentlichen eine kurze Einführung zum Kerngedanken, wie er hinter Ideologien oder Zeitgeistern steckt. Und wenn wir nun einen Schritt weitergehen, dann könnten wir sagen, okay, was ist ein Zeitgeist, der uns im Hier und Jetzt, im Hier und Heute aktiv beschäftigt. Und hier könnte man sagen, ein Zeitgeist ist der Transgenderismus. Die Lehre, also natürlich wiederum, Transgenderismus ist ein großes Feld und es stecken verschiedene Einzeltheorien in diesem, unter diesem Schlagwort, unter diesem Label. Aber wenn man es jetzt vereinfacht darstellt, der Transgenderismus ist die Lehre, dass ich als Person, als Individuum mein Geschlecht selbst festlegen, definieren kann. Es liegt also in meinem eigenen Autonomiebereich, dass ich bestimme und festlege, wer ich bin, was ich bin. Und wenn ich mich als Mann in einem männlichen Körper als Frau zum Beispiel fühle, dann habe ich das Recht dazu, mich als Frau zu identifizieren und habe das Recht von der Gesellschaft, das anerkannt zu bekommen. Also die Gesellschaft muss meinen autonomen Status, wie ich mich auch definiere, akzeptieren und für gut heißen. Natürlich, man müsste jetzt viel, viel mehr dazu sagen, aber aus Zeitgründen und weil es mir jetzt auch nur exemplarisch als Beispiel dient, möchte ich das hier genannt wissen. Und hier muss man natürlich wiederum feststellen, was ich eingangs gesagt habe, auch der Transgenderismus entstand da nicht im luftleeren Raum, sondern ist ein Produkt von ganz konkreten philosophischen Entwicklungen. Und wenn man sich einen Denker der Neuzeit herausgreifen möchte, dann können wir hier den französischen Existenzialisten Jean-Paul Sartre nennen, der hier sehr einflussreich war, um diese Bewegung philosophisch zu untermauern. Und Sartre hat zum Beispiel in Bezug auf das Menschenbild gesagt, Existenz kommt vor der Essenz. Jetzt hört sich das wieder wunderbar abstrakt an, ist aber wieder ein relativ einfacher Gedanke, der dahinter steckt. Im Wesentlichen in der westlichen Geistesgeschichte sind wir eigentlich immer in der Regel davon ausgegangen, wir als Menschen, wir haben eine Essenz, die uns innewohnt. Und diese Essenz macht uns zum Menschen. Und diese Essenz macht uns zum Mann und zu Frau. Sartre hat es umgedreht und hat gesagt, die Essenz ist nachgeordnet und ich werde hier nicht fremdbestimmt und festgelegt von fremden Faktoren. Ich bin komplett frei und ich in meiner Existenz bin zuerst hier, ich existiere und kann mir jetzt in meiner Existenz mir meine eigene Essenz definieren und zuschreiben. Also er hat es komplett umgedreht und Sartre hat dann eben auch die totale Autonomie des Menschen zentral gesetzt, verabsolutiert und alles andere hat sich diesem meinem autonomen Sein unterzuordnen. Und in dieser radikalen Freiheit, die macht natürlich vor nichts Halt und die macht auch nicht vor geschlechtlicher Identität Halt. Und diese Grenzen, die mir hier vermeintlich von der Natur aufgedrückt werden, zum Beispiel Mann sein oder Frau sein oder anderes Geschlecht, wie wir es dann definieren wollen, die dürfen mich in meinem autonomen Sein nicht beeinträchtigen und beschränken, sondern ich bin Herr, Herrin, was auch immer, über diesen Seinsbereich. Meine Existenz ist absolut und ich lasse mich hier nicht beschränken. Sei es weder von der Natur, von einer natürlichen Essenz, sei es vom Staat, sei es von der Familie, sei es von anderen Menschen. Das Ich ist absolut. Und das ist ein Zeitgeist, den man so benennen könnte, wo man sagen kann, der ist kritisierbar, diese Philosophie ist kritisierbar und wir können uns damit auseinandersetzen und die analysieren und sagen oder versuchen festzustellen, wo da etwas erheblich aus dem Ruder gelaufen ist. Aber der Aspekt ist wiederum ein Teilaspekt des Menschen, nämlich seine Freiheit. Ja, und die Freiheit ist extrem wichtig für uns, gerade auch als Christen. Wir sind frei, ich habe es gestern Abend erwähnt, wir sind frei und können nur frei sein, wenn so etwas wie der christliche Theismus wahr ist und wir nicht nur reine Materie sind. Wir brauchen den Geist, wir müssen Geistwesen sein, wir müssen unsere Natur transzendieren, damit wir uns von der Natur nicht beherrschen lassen. Also Freiheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt des christlichen Menschenbildes. Und für viele Denker, auch Kirchenväter, war die Freiheit ein Teil der Imago Dei, der Gottebenbildlichkeit. Wir ähneln Gott darin, dass wir zu einem bestimmten Grade frei sind und dadurch auch moralisch verantwortlich werden. Denn nur wenn ich frei bin, wenn ich nicht determiniert bin, kann ich für meine Handlungen moralisch verantwortbar gemacht werden. Aber dieser Aspekt, dieser wichtige Aspekt der Freiheit wird nun von einem Denker wie Sartre genommen. Und was macht er? Ein ideologisches Merkmal. Er setzt es absolut. Er setzt diesen Teilbereich absolut zentral und dieser Teilbereich in den ethischen Konsequenzen dann auch dominiert alles Weitere. Und nun ist es für uns als Christen wichtig, natürlich mit Zeitgeistern angemessen, auch kritisch vor allem, umzugehen und uns nicht beeinflussen zu lassen oder vor allem uns nicht dominieren zu lassen, gerade in den Medien, sondern auch immer unsere kritische Denkfähigkeit uns aufrechtzuerhalten und zu analysieren und zu versuchen zu durchleuchten, ist das, was uns hier präsentiert wird, in den Medien, durch andere Menschen, in den Zeitungen, was auch immer, ja, im Umgang, in unserem täglichen Umgang mit der Welt, deckt sich das mit unserer christlichen, ganzheitlichen Lehre? Oder haben wir es hier wirklich mit einer Pervertierung zu tun? Haben wir es hier mit einer Verabsolutierung eines Teilbereichs zu tun? Und C.S. Lewis, der große christliche Denker, betont immer wieder in seinen Schriften, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht vom Zeitgeist infizieren lassen, sondern dass wir uns unser klares Denken aufrechterhalten. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das ist schwierig und oft gelingt es auch nicht, weil wir oft einfach auch unreflektiert durchs Leben wandeln, aber wichtig ist, dass wir uns diese grundsätzliche Einstellung stetig beibehalten und eine gewisse gesunde Grundkritik dauerhaft, dass uns die nicht verloren geht. Es ist auch interessant, dass die Gefahr der Ideologie oder die Zeitgeistgefahr in den Geisteswissenschaften akuter ist als in den Naturwissenschaften. Und es ist auch kein Zufall, dass wir so ein Phänomen wie den Transgenderismus, der ist jetzt nicht in den biologischen Fakultäten entstanden oder in der Chemie oder Physik, sondern wir haben es bei den sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Bereichen, dass diese Philosophie sich entwickelt und Fuß gefasst hat. Und das ist auch schon, denke ich, indikativ, dass wir hier es mit einem Zeitgeist zu tun haben, der sich auch dann durch harte Wissenschaften, wo viel dann nochmal um einiges empirischer gearbeitet wird, dass sich dieser Geist in Frage stellen lassen muss. Und hier hat auch der Transgenderismus immer wieder seine Probleme. Also, das ist ein weiterer Nebenaspekt. Und es geht uns darum, dass wir eben uns nicht von fremden Autoritäten hier unterjochen lassen, von gewissen Zeitgeistideologien. Und das Interessante auch wiederum daran ist, dass sich eine Ideologie oder ein Zeitgeist sehr oft als progressiv präsentiert und darstellt, als fortschrittlich. Und ein Argument, und das ist nicht mal ein Argument, ein Schlagwort, ein Argument ist was ganz anderes, was man immer wieder hört, ist, naja, das kann man heute nicht mehr so sagen. Ja? Oder das ist ja eine Denke, das war noch im Mittelalter. Aber wir sind heute viel weiter und deswegen kann man das so nicht mehr darstellen. Und das ist oft dann eine rhetorische Watschen, sozusagen auf gut bayerisch, um jemanden mundtot zu machen, weil wer möchte denn von gestern sein? Ja, keiner von uns. Wir wollen alle fortschrittlich sein, wir wollen alle auf dem neuesten Stand sein. Und deswegen ist es dann natürlich, schreckt man erstmal zurück, wenn man hört, ja, das ist doch von gestern. Ja, sowas haben sie im Mittelalter noch geglaubt oder vor 200 Jahren. Aber heute sind wir doch viel weiter. Der Punkt ist, das ist ein Argumentationsfehler. Das ist kein Argument, das ist einfach nur eine verbale Phrase. Und dann wäre unser erster Schritt zu sagen, okay, aber warum kann man das heute nicht mehr denken? Gib mir bitte deine Gründe, gib mir deine Argumente, warum ich so etwas heute nicht mehr denken kann und warum das vermeintlich nur im Mittelalter gedacht wurde. Und dann sind wir schon einen ersten wichtigen Schritt weiter im Diskurs. Dann muss nämlich der Gegenüber seine Gründe offenbaren. Und dann können wir mal sehen, okay, was hat er denn für Gründe? Und dann können wir darauf reagieren. Aber wir sollten uns nicht von verbalen Sprechblasen oder Schlag mich tot Verbalitäten hier aus dem einschüchtern lassen und uns mundtot machen lassen. Ja? Wir brauchen solche Denkverbote nicht. Im Gegenteil, wir wollen denken, wir wollen Gründe verstehen und wir wollen auch die Gegenseite verstehen. Und jetzt in Bezug auf den Transgenderismus möchte ich verstehen, wo kommt ihr denn her und was sind denn eure Argumente für so eine radikale These, dass ich mich komplett selbst bestimmen kann? Was steckt denn da dahinter? Wir wollen verstehen. Und dann sollen uns die Gegenseite Argumente liefern und dann können wir in einen rationalen Diskurs eintreten. sachlich und möglichst unemotional. Das ist ganz wichtig. Gut, soweit, so gut zum ersten Teil einer kurzen Analyse des Zeitgeistes oder einer Ideologie. Ich würde jetzt einfach den Raum eröffnen für die dialogische Dimension und mal schauen, wie es sich entwickelt, was eure Gedanken dazu sind, eure Einwände, euer Feedback. Und dann sehen wir, wie wir zeitlich unterwegs sind. Dann kann ich eventuell noch in einem zweiten, etwas praktischeren Teil eventuell auf ein paar Argumentationsfehler eingehen. So ein bisschen in die Richtung, wie streite ich richtig? Ja? Wie können wir im konkreten Gespräch versuchen, hier Land zu gewinnen? Das können wir dann eventuell in einem zweiten Teil noch unternehmen. Aber jetzt würde ich einfach in einem lockeren Rahmen hier den Dialog eröffnen. Ja, das ist natürlich eine gute Frage, so der Gegeneinwand. Naja, ist das Christentum nicht eine Ideologie? Und ich denke, der Aspekt des, was man hier antworten könnte, ist dadurch schon mal, dass wir es hier mit einer Religion zu tun haben, die von einem personalen Gott ausgeht, einem Gottesverständnis, und dieser Gott natürlich unseren irdischen Bereich transzendiert, ist der Ideologievorwurf, denke ich, bei einer Religion grundsätzlich schwieriger aufrechtzuerhalten. Weil eine Religion grundsätzlich ein transzendentes Anliegen ist und es in der Transzendenz verankert ist, einen ganzheitlichen Aspekt grundsätzlich zu haben. Ja? Also, und das ist ja ein Riesenvorteil der christlichen Weltanschauung. Wir haben das Arsenal, das intellektuelle Arsenal, die Dinge wirklich auch ganzheitlich zu sehen. Und gerade das, was oft ein Vorwurf ist in der Postmoderne, dieser Bird's Eye View, also so dieser Blick, naja, wir sind im Himmel oben und sehen alles und haben alles im Blick. Ich denke, das ist uns natürlich nicht möglich, aber ich denke, das kann ein grundsätzlicher Vorteil sein, dadurch, dass wir diesen Reduktionismus, des nur gerade im Christentum schon mal prinzipiell nicht haben. Denn Gott als Schöpfer der gesamten Ordnung hat sozusagen, wir können alles unter sein Wesen, in sein Wesen integrieren. Und es hat eine materialistische Anschauung grundsätzlich schon mal nicht. Weil der Materialismus ein Phänomen, das uns auszeichnet, nämlich den Geist, ausklammern muss. Oder nicht ausklammern, zumindest erklären muss, reduktionistisch erklären muss. Und das Gleiche gilt übrigens für Idealismen, die dann sagen, der Geist ist das Absolute und die komplette Materie wird unter den Geist untergeordnet. Hier hätten wir wieder eine Ideologiegefahr. Aber im Theismus haben wir eben beides. Wir haben Geist, wir haben Materie, wir haben alle Phänomene und können die ganzheitlich integrieren. Das heißt nicht, dass das Christen immer gelungen ist. Ja, die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen, wo Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Ja, aber uns geht es eher um die philosophische Grundlage und um das Potenzial. Deswegen denke ich, ist es grundsätzlich immer schwieriger, von der Religion als Ideologie zu sprechen, obwohl es natürlich auch ideologische Pervertierungen gibt, auch wenn man einen islamischen Dschihad ansieht oder ISIS und so weiter. Und auch im Christentum gab es und gibt es das. Ja. Aber ich denke, von der theoretischen Ausgangsbasis ist die Religion hier nicht ganz so stark gefährdet wie materialistische Ideologien. Ein weiterer Aspekt noch ganz kurz, der kommt mir, ist, weil du eben gesagt hast, ja, wie ist es mit dem Christentum? Man muss dann natürlich auch die Tradition oder die Denkgeschichte hinter einer Anschauung sehen. Das Christentum ist seit 2000 Jahren hier unterwegs. Auch der Islam hat eine lange Geschichte, das Judentum noch mehr. Und bei Zeitgeistern ist es oft sehr so der Fall, dass es ein relativ kurzes Phänomen ist. Zum Beispiel Narzissmus, die Nazi-Ideologie. Oder jetzt auch mit Transgenderismus. Das ist ein relativ kurzzeitiges Phänomen, das wir jetzt seit ein paar Jahrzehnten haben. Natürlich mit einer philosophisch viel längeren Vorgeschichte. Und ich denke, das ist ein weiterer Aspekt. Desto länger eine Tradition vorherrscht, desto schwieriger ist es hier, den Zeitgeist sozusagen zu deklarieren. Ja? Vielleicht ein weiterer Aspekt, der hier zum Tragen kommt. Gibt es weitere Feedback, Einwände, Fragen? Bitte. Das ist ein wichtiger Aspekt. Du hast es natürlich gerade schon gesprochen. Dadurch, dass Leute sich in ihrer innersten Identität und Personalität angegriffen fühlen, reagieren sie naturell, aus der Natur heraus emotional. Ja, und es ist zuerst mal Verteidigungshaltung. Du willst mir ans Leder und ich verteidige mich. Was hast du für ein Recht, dass du mir hier jetzt irgendwie zu nahe kommst? Deswegen denke ich, ist es gerade bei so einer heiklen und sensiblen Thematik, die vor allem in den öffentlichen Medien komplett emotional auch aufgeladen ist, ist es umso wichtiger, dass wir von unserem christlichen Standpunkt aus zuerst dem Gegenüber zeigen, ich schätze dich, du bist mir wertvoll. Und das muss man dann in der Situation nicht aussprechen, aber in unseren Gedanken, du bist so wertvoll, dass Christus für dich ans Kreuz gegangen ist, genauso wie er für mich ans Kreuz gegangen ist. Ja. Also der unendliche Wert der Menschenseele, der soll auch immer im Dialog vermittelt werden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn ich schon arrogant und kühl rüberkomme, dann ist das ganze Gespräch von Anfang an schon auf ziemlich schlechten Füßen. Ja. Das ist das Erste. Also der Person immer die Wertschätzung auch vermitteln. Aber das bedeutet dann nicht, dass ich alles gutheißen muss und alles gutheißen kann, was die Person macht. Und da bedeutet es dann natürlich, da ist es dann wichtig, eine Feinfühligkeit zu entwickeln im Gespräch und natürlich auch trotzdem gute sachliche Argumente zu haben und um die präsentieren zu können. Und man merkt natürlich sehr schnell, in welche Richtung ein Gespräch läuft. Ja, läuft mir das aus dem Ruder? Und dann muss ich vielleicht schauen, okay, jetzt ist es der Zeitpunkt vielleicht abzubrechen oder der Kontext passt vielleicht nicht. Es sind noch 5 weitere Leute dabei, die dann ihren Senf dazugeben. Vielleicht ist es besser, im 1:1 in einem vertrauten Rahmen mit der Person dann nochmal zu sprechen. Und das ist eine ganz andere Gesprächsatmosphäre dann auch. Ja. Das sind dann schon wieder ganz praktische Tipps. Aber ich denke, wir sollten da auch bewusst aufpassen, in was für einem Kontext bewegen wir uns. Was ist das für ein Rahmen? Sind wir jetzt im Pub, im Restaurant und es sind 10 Mithörer dabei? Dann kann das sehr schnell aus dem Rahmen laufen und kann ich mich in die Brennnesseln setzen und es wird emotional. Oder ist es ein vertrauter Rahmen, wo ich dann Dinge offener ansprechen kann und dabei dem Gegenüber immer die Wertschätzung auch gebe und sage, du bist mir wichtig und uns ist das Thema wichtig. Ja. Und ich denke, es muss unser Ziel sein, auch wenn es schwierig ist, es muss unser Ziel sein, dass die Gespräche unemotional verlaufen. Und nicht nur von meiner Seite. Es bringt mir nichts, wenn ich als Einziger in dem Gespräch unemotional bleibe und mein Gegenüber steht kurz vor den Tränen oder ist kurz vorm Zusammenbruch oder wird laut und schreit. Als Grundregel könnten wir vielleicht nehmen, wenn einer von uns beiden emotional wird, haben wir das Gespräch verloren. Und dann sollten wir aufhören. Wir versuchen, sachlich zu bleiben und so unemotional wie möglich das zu machen. Ich denke, das ist ein guter Leitfaden für jegliches Gespräch. Wenn eine Person emotional wird, überemotional, dann sollte man vielleicht zurücktreten und sagen, okay, ist das jetzt noch zielführend? Und damit möchte ich nicht sagen, dass Emotionen schlecht sind. Ja, dass ich nicht so verstanden werde. Emotionen sind wichtig. Emotionen sind ein wesentlicher Teil unseres Daseins. Ich bin überhaupt nicht gegen Emotionen, könnte man vielleicht meinen, dass als Mann, ja, überhaupt nicht. Bin selber sehr emotional unterwegs, ab und an. Also Emotionen sind wichtig, aber gerade für solche Themen, wo es uns dann um die Wahrheit geht, da brauchen wir einfach Sachlichkeit. Ich habe es mir komplett abgewöhnt, in sozialen Medien zu diskutieren. Die sind alles andere als zielführend. Da finden keine Argumente statt, da findet keine Sachlichkeit statt, weil natürlich eine gewisse Anonymität geliefert ist und aus der Anonymität heraus kann ich sehr schnell beleidigend werden und kann einfach meine negativen Emotionen ablassen. Also das Beste für eine Diskussion und für ein Gespräch ist, ein Gegenüber zu haben, im 1:1 Augenkontakt zu haben, zu sehen, wie reagiert die Person körperlich, ja, was läuft gerade ab und dann kann ich viel besser eingehen. Also soziale Medien haben diese Art des Emotionalen sicher beschleunigt und verstärkt. Bonhoeffer hat es in seinen Briefen aus dem Gefängnis genau diesen Punkt gebracht, wo er eben Bethke schreibt, findest du nicht auch, dass die Leute heute gar nicht mehr unterscheiden können zwischen Person und Sache? Und gerade wenn man kein Training erhalten hat, wir müssen uns ja nur selber fragen, wie gehen wir mit Kritik um? Und auch ich in meinem Wesen, wenn ich Kritik höre, denke ich zuerst, oh, das ist ein persönlicher Angriff gegen mich. Überhaupt nicht. Wir brauchen Kritik, wir brauchen gesunde, konstruktive Kritik, damit wir uns verbessern können. Das Problem ist nur, wenn ich jegliche Kritik als Angriff gegen meine Person sehe, dann wird es ein Problem. Und dann bin ich aber auch nicht mehr lernfähig. Ja. Bitte. Kann der Zeitgeist nicht auch was Positives sein, war der Kommentar. Und du hast recht, in meiner Analyse war jetzt etwas negativ behaftet, auch denke ich, aus dem Grund, weil wir natürlich mit Zeitgeist zuerst was Negatives verbinden. Es ist ein negativer Einfluss. Und deswegen würde ich auch sagen, natürlich, bestimmte historische Epochen haben ganz einzigartige Perspektiven, die wir zu anderen historischen Epochen aus den verschiedensten Gründen vielleicht nicht haben. Deswegen sagt C.S. Lewis zum Beispiel auch, ist es so wichtig, dass wir immer wieder Bücher lesen, die aus anderen Zeitepochen stammen. Dass wir nicht nur Bücher lesen, die jetzt im 21. Jahrhundert geschrieben wurden, sondern dass wir bloß auch Bücher lesen aus dem 19., aus dem 18. und 17. Jahrhundert, um die Perspektive der damaligen Denker zu bekommen. Das ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Aber dann würde ich dagegen fragen, ist es dann noch Zeitgeist? Und brauche ich da einen Zeitgeist dazu, um wirklich genuin menschliche Erkenntnisse fürs Hier und Jetzt zu integrieren? Streng genommen brauche ich keinen Zeitgeist, um das Wahre, das Gute und das Schöne zu erkennen. Das geht auch auf anderem Wege. Würdest du dazu noch mal was sagen wollen, oder? Okay, wie kommen denn Extrempositionen zustande? Normal durch einen Mangel im öffentlichen Bewusstsein. Oder es fehlt uns was und diese Extremposition betont nun diesen einen Punkt dermaßen extrem, dass es uns mit einem Vorschlaghammer sozusagen wieder ins Bewusstsein hämmern. Okay, gefährlich wird's, wenn eine kleine Minorität mit einer Extremposition auf einmal beginnt, das Ganze zu dominieren und hier an Macht und Einfluss gewinnt. Und das können wir ja in der aktuellen Transgenderismusentwicklung ganz klar so sehen. Wir haben es hier mit einer kleinen Extremposition zu tun, die aber mehr und mehr nun das Hauptfeld übernimmt. Und diese Extremposition wird zum Standard quo. Und das ist dann, denke ich, dann wird es gefährlich. Ja? Also es ist legitim und zuhören sollten wir immer. Das muss unsere Grundposition sein, was viele auch nicht können, ja? In Ruhe zuerst mal zuzuhören. Deswegen muss ich auch zuallererst Judith Butler lesen und die Exponenten dieser Weltanschauung, damit ich sie überhaupt sachlich kritisieren kann. Ich muss mich mit dem Gegner auseinandersetzen, um zu wissen überhaupt, was ich kritisiere und dass ich das dann auch richtig und gut tue. Also zuhören, A und O, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Bei Richard Dawkins zum Beispiel, im Gotteswahn, das Buch ist angefüllt mit Strohmann-Argumenten. Und ich lese den Dawkins und denke mir, also den Gott, den Dawkins hier kritisiert, an den Gott glaube ich auch nicht. Und so ein Gott, der gehört sich abgeschafft. Aber das ist ja nicht der Gott der Christen. Ja, das wäre ein typisches Strohmann-Argument. Das ist das A und O. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Und dazu gehört auch, dass ich das Gegenüber, die Position des Gegenübers, wahrheitsgetreu präsentiere und dann sachlich kritisiere, wo ich denke, dass Kritik notwendig ist. Und da wären wir dann wieder beim rationalen Diskurs und bei einer gewissen Unemotionalität, ja, wo einfach Feuer rausgenommen wird. Ja, sind wir am Ende angekommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Super, dass ihr dabei wart.